herzlich willkommen im Orpheum. Wir sind heute das erste Mal hier zu Gast mit unserer Eventreihe Profil Ambulant. Und das Thema des heutigen Abends heißt Österreichs genialste Betrüger. Die Veranstaltung wird auch als Live-Podcast aufgezeichnet, also auch herzlich willkommen bei Nicht zu fassen, dem Profil-Investigativ-Podcast mit einer Sonderausgabe. Wir bei Profil sind es gewöhnt, harte Bretter zu bohren. Wir berichten über Budgetverhandlungen, Strukturreformen, Verfassungsänderungen. Wir berichten über Korruption und Skandale. Und viele in unserer Redaktion machen das schon sehr lange. Nach einer Zeit wird man dann auch ordentlich abgebrüht. Also so leicht erschüttert uns gar nichts. Aber ab und zu, da haben wir in der Redaktion diese Na-Euda-Momente, wo du dir denkst, das gibt's überhaupt nicht. Wie dreist, wie unverschämt und wie gefinkelt kann man denn eigentlich sein? Sehr oft handelt es sich dann um Betrugsfälle. Ein paar von unseren Lieblingsfällen haben wir Ihnen heute mitgebracht, um Ihnen davon zu erzählen. Der Kriminalfall Lucona, der hat nicht nur politische Geschichte geschrieben, sondern ist auch ein Lehrbeispiel für investigativen Journalismus. Der Aufstieg und Fall von Milliardenunternehmen wie Wirecard oder Signa, das war alles ganz eng verknüpft mit Aufdeckungsarbeit in den Redaktionen. Dort, wo Journalismus und Verbrechen aufeinandertreffen, da gibt es besondere Regeln. Und zwar gilt die Unschuldsvermutung. Das ist mir hier sehr wichtig zu sagen. Und nicht nur mit einem Augenzwinkern, weil ja, vielleicht gibt es zum Schluss auch noch ganz tolle Erklärungen. Und es war eh alles nicht so, wie wir geglaubt haben. Wir sprechen heute auch über laufende Verfahren. Da muss man ganz besonders vorsichtig sein. Und ich möchte noch einmal betonen, wenn wir hier über Betrug sprechen, dann heißt das nicht, dass wir Menschen auf der Bühne vorverurteilen wollen. Außerdem hat mir mein Anwalt gesagt, ich soll es möglichst oft betonen, damit man uns nicht verklagen kann. Bevor ich meine Gäste auf die Bühne bitte, würde ich gern wissen, wer von Ihnen ist denn schon einmal einem Betrug aufgesessen? Und da meine ich jetzt nicht das, was zwischen Ehepartnern vielleicht manchmal stattfindet, sondern eher so Pyramidenspiel, Neffentrick, komische Nachrichten, wo man dann auf was draufgeklickt hat und dann war plötzlich das Geld weg. Eins, zwei, drei, braucht sich nicht genieren, es sind mehr als man glaubt. Na? Okay, noch eine Frage, wer hat ein Profilabo? Ich hoffe, es sind mehr. Gar nicht schlecht. Ich möchte, dass bis morgen alle die Hand heben können. So, jetzt hole ich meine Gäste. Besonders großen Applaus für Reinhard Nosowski. Er ist Leiter des Büros für Betrugsermittlungen im Bundeskriminalamt und ein besonderer Held, weil er heute zu uns kommt, obwohl er sich den Haxen verletzt hat. Herzlich willkommen. Bitte. Begrüßen Sie mit mir Daniela Brescakovic, meine Kollegin aus der Innenpolitik, die sich auf Crime und Kriminelle spezialisiert hat. Und last but not least, mein Kollege Josef Redl aus der Wirtschaft, der kann aus Zahlen Verbrechen herauslesen wie wenige andere. Außerdem hat er ein unfassbares Talent, die wirklich allerskurrilsten Fälle zu finden. Hi! So, Herr Nosowski, haben Sie eigentlich noch einen Überblick, mit wie vielen Betrügern haben Sie es in Ihrer Laufbahn zu tun gehabt und haben Sie so einen Lieblingsbetrüger, so einen besonders tollen?
Ich habe schon mit sehr vielen Kriminellen zu tun gehabt und darunter waren auch sehr viele Betrüger. Ein Betrüger selbst muss ja sympathisch sein, damit der Betrug auch funktioniert. Eine Lieblingsbetrügerin oder einen Betrüger habe ich nicht. Am liebsten habe ich die Akten geschlossen und die Betrüger im Gefängnis.
Also der Lieblingsbetrüger ist der, der sitzt?
Ja.
Ja. Okay. Ihr zwei habt ja viel mit Betrügern zu tun, also beruflicher Natur. Was fasziniert euch? Was fasziniert dich, Dani?
Ich glaube, was mich am meisten fasziniert, ist, wie die Betrüger aus einer ganz, ganz simplen Lüge, also sei das jetzt, was es am Anfang eh erwähnt, Jan Marschalek, René Benko, aus einer ganz simplen Lüge sowas Riesiges, Gigantisches mit krimineller Energie entstehen kann. Und jetzt kann man auch sagen, mich fasziniert dann noch mehr unsere Uraufgabe als Journalistinnen und Journalisten, dass wir eben dann beide Seiten quasi analysieren oder nachgehen können, eben einerseits den mutmaßlichen TäterInnen und da versuchen irgendwie ihre Masche aufzudecken im besten Fall und auch eben versuchen herauszufinden, wer die Opfer sind. Und im besten Fall den auch den Betrug aufdecken.
Mhm. Und du? Naja, also wie die Daniela schon gesagt hat, das Spannende ist ja auch da, da sind ja der Täter und das Opfer, die treten bei sowas ja in eine Beziehung. Also das ist ja nicht so ein anonymer Raubüberfall. Ja. Und ich habe ja viel mit so Wirtschaftskrimis zu tun. Da ist halt natürlich auch dieses Spannende, dieses Prinzip der Fallhöhe. Also jemand steigt da aus dem Nichts empor und hat dann plötzlich Bundeskanzler auf der Payroll und alle kommen zu dem Maroni essen und irgendwann ist er da ganz oben und fällt ganz weit runter. Und das ist halt so ein Konzept der Dramaturgie, das jeden Menschen fasziniert.
Der charmante Einwickler, der pathologische Narzisst, gibt es da so einen bestimmten Typus? Also welche Charaktereigenschaften braucht man, um ein genialer Betrüger zu sein? Also nicht nur einer, der eben ganz schnell im Gefängnis landet.
Die Bedienungsanleitung, wie kommt man durch? Oder?
Zeiten wie diesen in der Wirtschaftskrise muss man alles in Erwägung ziehen.
Den Betrüger, also dieses Role Model gibt es nicht. Es ist eine Mischung. Soziale Kompetenz, Einfühlungsvermögen, gutes Auftreten. Wer gut Geschichten erzählen kann, eignet sich schon einmal als Betrüger.
Also so Journalisten zum Beispiel.
Durchaus. Hä? Aber was da noch fehlt auf jeden Fall, ist die Skrupellosigkeit. Man darf nie vergessen, dass der Betrüger ein Straftäter ist und der tritt natürlich charmant auf und erzählt eine wunderbare Geschichte. Er will ja Vertrauen erlangen, das er dann missbraucht. Und genau darauf kommt es an. Also er ist skrupellos, ihm geht's um Geld und er will andere schädigen. Das darf man da nicht vergessen, dass es nicht zu verklärend wirkt, der nette Betrüger oder die nette Betrügerin, sondern es ist ein Straftäter, den geht's um Geld und das will er sich holen.
Dann ist so ein Fall, wo du durchs Büro gelaufen bist und gesagt hast, es wird immer ärger. Ich habe gedacht, es kann nicht ärger werden, aber es wird noch ärger. Das war der Fall von Sanila G. Es wurde sogar so arg, dass deine Recherchen die Frau am Ende des Tages ins Gefängnis gebracht haben. Spoiler. Ich habe schon immer darauf gewartet, dass du mit neuen Details kommst, weil das ist wirklich eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Das ist eine notorische Lügnerin, eine Hochstaplerin, die zwischen Dutzenden Identitäten wechselt. So schaut sie übrigens aus. Okay, ich bitte Sie, Ihre Fantasie einzusetzen. Dann gibt es so Betrugsfälle, da geht es um Geld. Dann gibt es Betrugsfälle, wo man glaubt, es gibt überhaupt keine Grenzen mehr. Und das ist so einer, der vor allem dich vor einem Jahr beschäftigt hat. Ganz kurz vielleicht zur Einleitung: Nach dem Amoklauf in Graz, als viele Familien getrauert haben, das ganze Land Anteilnahme gezeigt hat, da taucht plötzlich eine Frau auf und sagt, na, sie ist auch betroffen. Und sie gibt sich als Angehörige aus, macht ein Spendenkonto auf und sammelt Geld für Hinterbliebene. Und sie hat wirklich auch geschafft, Politiker und Prominente von sich zu überzeugen. Ja, das war das Spendenkonto. Es
sind mehr als 37.000 Euro eingegangen innerhalb ganz kurzer Zeit.
Und sie hat sie sich einfach eingenäht und hat es natürlich niemandem gegeben. Sag mal, wie bist du zu dieser Frau eigentlich gekommen und warum ist dieser Betrug so ungewöhnlich, außergewöhnlich?
Warum er so außergewöhnlich ist, dass ich selbst irgendwie mittendrin gesteckt habe, tatsächlich, ohne es zu wissen. Und jetzt muss man sagen, wir als Journalistinnen und Journalisten, wahrscheinlich auch Sie als Betrüger, aber wir, ja,
nicht als Betrüger, als Betrugsermittler.
Betrugsermittler. Wir haben schon eine gewisse Grundskepsis, das wollte ich sagen. Jetzt habe ich wieder gerettet.
Wir schneiden es aus dem Podcast raus, kein Problem.
Und es gehört halt grundsätzlich zu unserem Beruf, eben Dinge zu hinterfragen, auch Geschichten irgendwie nach ihrem Wahrheitsgehalt abzuklopfen. Aber dass uns jemand gegenüber sitzt, der uns von vorn bis hinten absichtlich belügt, kommt eigentlich in unserem Alltag auch eher selten vor. Und dessen erklärtes Ziel das auch ist. Also der geht da rein und der will das. Und wir haben eben in Sanila G. habe ich eben genauso eine Person dann kennenlernen dürfen. Und jetzt kann man natürlich sagen, Lügen liegt seit Urzeiten in den menschlichen Genen und jeder von uns macht es. Aber was sich eben von vielen Menschen oder wo sich Sanila von vielen Menschen unterscheidet, ist das, dass sie nicht nur einzelne Geschichten erfindet, sondern wirklich ganze Leben. Und das wusste ich oder kannte ich bis dorthin auch nicht. Und ich habe es eben auch an der eigenen Haut mehr oder weniger erfahren.
Du hast dir am Anfang schon geglaubt, gell? Ich kann mich erinnern. Wie hast du es dann gemerkt?
Ich habe es eben sehr spät gemerkt tatsächlich. Und wir hatten ja in der Redaktionssitzung auch eigentlich eine völlig andere Geschichte besprochen, weil Sanela sich bei mir gemeldet hat mit einer ursprünglich gut gemeinten Idee als Geschichte, nämlich war sie eine Art Whistleblowerin bei einer Firma, wo sie tatsächlich auch gearbeitet hat, nämlich die Firma heißt Abcoa, das ist der größte Parkraumüberwacher in Österreich, eigentlich Europas, Verzeihung. Und sie wollte einfach dort Missstände aufdecken und hat sich dann bei mir gemeldet. Und ja, dann musste ich erfahren, dass es eigentlich völlig in eine völlig andere Richtung gegangen ist praktisch.
Ich kann mich erinnern, diese Geschichte, wir haben noch überlegt, ob du undercover reingehst und sind an der Frage gescheitert, was tun wir, wenn das Unternehmen eine E-Card von dir sehen möchte und wir haben keine gefälschte. Also du hast diese Sanela G kennengelernt. Wie ist die auf dich zugekommen, wo hast du die aufgetrieben?
Genau, also es ist jetzt ein bisschen eine komplizierte Geschichte, aber ich versuche es so gut wie möglich runterzubrechen. Also eben kennengelernt oder beziehungsweise das erste Mal in Kontakt getreten bin ich mit ihr vor mehr als 2 Jahren. Und da habe ich eben diese Whistleblower-E-Mail bekommen, eben dass es Missstände gibt in der genannten Firma und sie möchte das aufdecken. Und zwar geht es da einerseits darum, dass die Firma Abcoa Parkwächter mehr oder weniger dazu drängt, monatlich ein gewisses Kontingent an Parkscheinen oder Strafzettel auszustellen und wer das halt nicht schafft, soll quasi Strafzettel manipulieren.
Das ist eine gute Geschichte.
Es war wirklich eine gute Geschichte, ja. Und das hätte man eben so machen sollen oder es gab eine Möglichkeit, dass man die App, wo die Strafzettel halt zusammenlaufen, dass man das manipuliert, indem man einfach die Uhrzeit umstellt. Sprich, wenn ein Auto jetzt nur 1 Stunde da gestanden ist, haben sie das vor oder halt quasi die Zeit dazu gerechnet und das Auto stand plötzlich 4 Stunden auf dem Parkplatz.
Hat sie behauptet,
war nicht wirklich so. Hat sie behauptet, genau. Und das war quasi das eine. Und das andere war, dass sie auch von den Umgangston und den Umgang mit den Mitarbeitern kritisiert hat. Sie selbst soll schwanger gewesen sein, musste Überstunden machen, musste in der Nacht arbeiten, durfte, glaube ich, nicht frühzeitig in Karenz gehen, obwohl sie mit Zwillingen schwanger war.
War sie schwanger?
Du spoilerst zu schnell. Entschuldigung. und sie durfte, also sie hat mir das alles quasi geschildert. Und dann gab es eben den Moment, dass, also ich hab das alles sehr interessant gefunden und habe mir gedacht, okay, das ist eine Recherche auf jeden Fall wert. Wir haben auch mehrmals telefoniert und so weiter und sie hat mir das alles auch per, also Screenshots und so weiter hat sie mir geschickt, auch Belege eben. Und dann aber, weil ja Schwangerschaft ein Thema war, hat sie gesagt, mussten wir das abbrechen, weil sie Zwillinge zur Welt gekommen sind. Und ich habe damals auch eine SMS von ihr bekommen, wo dann irgendwie drinnen gestanden ist, ja, am Samstag sind die Kleinen zur Welt gekommen, sie sind wohl auf, aber sie braucht jetzt ein bisschen Zeit. Und dann, wie das halt so ist, verlängert sich das, es ist irgendwie dann, habe ich die Recherche auch auf Eis gelegt. Und die Zeit ist halt vergangen und dann eben vergangenes Jahr im Juni kriege ich erneut eine anonyme E-Mail nach dem Amoklauf in Graz und Profil war damals wirklich sehr intensiv, auch bei der Berichterstattung. Ich selbst war vor Ort, ich habe auch danach eine Familie getroffen, die eben wirklich ein Kind verloren hat in der Schule und ich habe dieses E-Mail bekommen, wo sich eben eine Angehörige bei mir gemeldet hat, die gemeint hat, es gebe da Ungereimtheiten beim Spendenkonto der Stadt Graz. Und jetzt ist es auch allgemein bekannt gewesen, dass die Stadt Graz ein Spendenkonto errichtet hat für die Opfer. Und sie behauptete eben, dass das Geld dort nicht an die Hinterbliebenen kommen würde. Also da gäbe es irgendwie Ungereimtheiten und ich soll mir das anschauen. Und sie hat mich auch auf eine Frau verwiesen, die schon 2015 Sie erinnern sich vielleicht, da gab es einen Amokfahrt in Graz auch leider. Da soll es eben auch so weit gekommen sein, dass eben Personen, die damals betroffen waren, um ihr Geld gekommen sind und eben von der Stadt Graz keine Entschädigung irgendwie auch bekommen haben oder keine Spenden ausgezahlt bekommen haben. Und ich habe mich eben daraufhin habe ich sie angerufen, sie hat mir dann all das noch einmal geschildert, hat mir auch ihre E-Mails geschickt, die sie mit der Bürgermeisterin ausgetauscht hat. Also sie war wirklich in E-Mail-Kontakt mit der Bürgermeisterin LKK von Graz, aber da hat sich irgendwie auch nichts ergeben und die fühlte sich einfach unverstanden und hat dann eben auch gemeint, ja, es gibt ein Spendenkonto, das die Hinterbliebenen für sich eingerichtet haben, auf GoFundMe eben. Und wenn ich der Recherche quasi nachgehe, kann ich das ja auch dann auch verweisen und das wäre das einzige richtige Spendenkonto und es wäre Ihnen wichtig, wenn das eben auch quasi ja, öffentlich wird und die Leute halt dahin spenden können. Genau, und ich fand das natürlich auch sehr interessant, habe diese ganzen Belege bekommen und im Zuge dessen schaue ich auf mein Handy und sehe, dass ich bereits im Kontakt mit dieser Nummer war. Also es gab schon einen Chatverlauf von über 2 Jahren. Damals ging es eben um was völlig anderes. Und ich habe diese Frau dann eben angerufen und war so, sind Sie eigentlich die und die, die ich damals mit so Abkoa gesprochen habe und als wir damals über die Missstände geredet haben, können Sie sich noch erinnern? Und sie war so, ja, natürlich. Und sie hat dann eben behauptet, ja, sie hat dann eben die Zwillinge bekommen und das war auch für sie sehr stressig. Und ich habe sie eben gefragt, ob sie trotzdem noch Interesse hätte, dass wir uns diese Geschichte auch anschauen, beide natürlich. Und es wäre wahrscheinlich einfacher, wenn wir uns treffen würden. Und ich weiß noch, in der Redaktion haben wir damals besprochen, da Abkoa so wirklich so ein riesiges Unternehmen ist, wie wir selbst uns auch absichern und auch nicht angreifbar machen, war es für uns auch wichtig, okay, wir holen uns einerseits die eidesstaatliche Erklärung von ihr und andererseits auch die Vollmacht, dass sie mir Originaldokumente, die sie eben damals im Rahmen von Abkoa gesammelt hat und auch an die Arbeiterkammer und so weiter übergeben hat, überreicht. Und wir haben uns dann getroffen und lustigerweise, jetzt im Nachhinein, hatte ich einen beiläufigen Gedanken, der eigentlich schon ein bisschen so der so Schlüssel irgendwie war. Ich dachte mir damals nämlich schon, wie beeindruckend es ist, dass eine Frau, die Zwillinge, Kleinkinder hat, so mit perfekten Locken, perfekt gestylt, perfekte Fingernägel vor mir sitzen kann und das sieht man ja auch so überhaupt nicht an und ich habe auch eine Freundin, die hat Zwillinge und ich weiß, dass das auch sehr anders aussehen kann. Und ich war wirklich in dem Moment beeindruckt, also wie sie das managt und das war aber wirklich so ein schneller und beiläufiger Gedanke. Und wir haben uns hingesetzt, sie hat mir alles noch einmal geschildert, von vorn bis hinten, hat die eidesstaatliche Erklärung später unterschrieben, ohne Wenn und Aber, also da gab es nie irgendwie Nein, ein Zögern oder sonst irgendwas, hat die Vollmacht unterschrieben. Ich war später mit ihr in der Arbeiterkammer, habe die Originaldokumente überreicht bekommen und sie hat mir die Abkoa-Geschichte auch noch einmal erzählt und sie hat dann auch gesagt, ja, was der Grund war, weil mittlerweile arbeitet sie ja nicht mehr dort, hat sie gemeint, was der Grund war, warum sie gekündigt hat, war der, es war auch einer meiner Highlights dieses Treffens, und zwar, sie hat einmal eine Frau eben abgestraft mit so einem manipulierten Strafzettel und während sie diesen Strafzettel gerade ausgestellt hat, kommt diese Frau, das war auf einem Supermarktparkplatz in Graz, auf sie zugerannt, ganz traurig und aufgelöst und ob man da nicht was machen kann und sie kann sich das nicht leisten. Mit ihr gemeinsam war ihre Tochter, die beeinträchtigt war im Rollstuhl und sie hat mir das erzählt und hat währenddessen auch sofort angefangen zu weinen und das war für sie so schlimm und sie konnte mit diesem schlechten Gewissen nicht leben, woraufhin sie dann gekündigt hat und diese Strafe der Frau selbst bezahlt hat. Und ich habe sie damals noch gefragt, kannst du mir dann auch den Beweis, die Überweisungsbestätigung auch zeigen oder schicken, damit ich das auch quasi als Beleg für mich habe. Ja, klar, sicher, das hat sie dann gemacht. Und ich habe dann quasi beide Recherchen in die Wege geleitet, habe Anfragen an Abkoa geschickt, habe Anfragen an die Stadt Graz geschickt, bis dann einmal mein Handy läutet und Sanela mich angerufen hat, völlig aufgelöst und nervös. es gäbe da irgendwie jemanden, einen Journalisten, der da irgendwie unangenehme Fragen stellt und es gibt irgendwie ein, also sie versteht das jetzt gar nicht, warum das jetzt mit dem Spendenkonto, das sie da für die Hinterbliebenen eingerichtet hat, zusammenhängt und was soll das und ob ich den Journalisten nicht kenne. Das war eben damals mein Kollege Thomas Winkelmüller vom Datum Magazin. Und ich war dann so, aha, ich kenne Thomas persönlich, das ist für mich, der wird schon irgendwie seine Gründe haben, warum er das macht. Und ich habe dann bei ihm angerufen und jetzt wollte ich auch nicht nachbohren und so sagen, ja, zeig mir jetzt eine ganze Recherche, das macht man so eher nicht. Und ich habe dann eben nur eine Frage gestellt und zwar, ob er zum Spendenkonto in Graz recherchiert und da zu Kontakt mit einer Sanela hatte. In meinem Kopf war das das Spendenkonto der Stadt Graz. Und er meinte so, boah, ja, du bist so gut, woher weißt du das? Und wir haben uns dann am selben Abend noch getroffen. Und dann, als wir uns dann gegenüber gesessen sind, glaube ich, bin ich erst mal 15 Minuten mit verschränkten Händen vor meinem Gesicht da gesessen. Wir haben dann eben unsere Recherchen abgeglichen und konnten es selber nicht fassen, wie oft wir uns eigentlich auch überschnitten haben, ohne es zu wissen und haben dann eben bemerkt, wer diese Frau tatsächlich ist und dass sie diejenige ist, die diesen ganzen Spendenbetrug eben reguliert und erfunden hat und hinter diesem ganzen Betrug eben sitzt. Und das war dann für mich auch relativ, ich war dann so, aber sie konnte mich doch nicht täuschen. Und deswegen alle Leute, die ich dann im Zuge dieser Recherchen, das waren wirklich Dutzende, die mich dann angeschrieben haben, also allein schon, wie weit diese Kreise dieser Frau gereicht haben, die reichen in die Schweiz und nach Deutschland. Die Leute, die sich gemeldet haben, waren auch so, ja, sie haben mir von Anfang an geglaubt und ich glaube ihnen das auch. Also ich glaube wirklich jede Person, die mir sagt, ich konnte ihr nicht glauben, weil sie einfach eben diese Fähigkeit hat, dich so schnell um den Finger zu wickeln, irgendwie dein Vertrauen zu gewinnen mit einer simplen Lüge irgendwie.
Sie hat auch einmal, glaube ich, ihren eigenen Tod gefaked, oder?
Genau, das ist dann eben alles im Zuge der Recherche eben hochgekommen. Wir haben dann wirklich, als wir dann gewusst haben, wer sie ist, dachten wir uns, okay, wir gewinnen jetzt Zeit, indem wir jetzt weiterhin vorgeben, quasi ich bin Good Cop und Thomas ist der Bad Cop. Und damit wir einfach auch viel mehr Informationen auch gewinnen können. Und wir haben dann im Zuge der Recherche wirklich jede einzelne Aussage, die sie jemals getätigt hat, überprüft und gegengecheckt. Wir haben ihre Spur ein ganzes Jahrzehnt nach hinten verfolgt. Wir konnten herausfinden, dass sie sich als falsche Polizistin, Rettungssanitäterin, Hebamme, Tierschützerin, Flüchtlingshelferin und sogar als die Tochter des Bundesrettungskommandanten Gary Feutig ausgegeben hat. Und jede Person hat ihr geglaubt.
Das ist ziemlich beeindruckend. Herr Nosowski, warum glaubt man Menschen, die man gar nicht kennt? Und ist es Ihnen auch einmal passiert, dass Sie einem Betrüger, der vor Ihnen gesessen ist und Ihnen eine Geschichte geschichteldruckt hat, dem auch glauben?
Natürlich nicht.
Nein.
Scherz. Da heißt Recherche, bei uns heißt es ermitteln. Warum glaubt man jemanden? Man sollte es ja nicht glauben, dass Vertrauen die Regel ist und Misstrauen die Ausnahme. Aber es ist doch so, weil sonst würde unser Zusammenleben nicht funktionieren. Auf mich bezogen jetzt, wenn ich dauernd im Ermittlungsmodus wäre, dann wäre jede Begegnung wäre ein Verhör. So kann ich nicht herumlaufen. Erstens muss ich auch mal Freizeit haben und dann wäre das sehr spooky, wenn jede Begegnung, jede private als Verhör beginnen würde. Aber genau deswegen funktioniert das auch, das Geschilderte, weil man grundsätzlich einmal vertraut, wenn jemand etwas sagt. Man hört zwar immer, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, aber es ist auch, doch auch gut, dass man nicht alles kontrollieren muss, weil es sonst ein sehr kompliziertes Zusammenleben wäre. Aber genau das, es geht immer dem Betrüger darum, Vertrauen zu gewinnen und das dann zu missbrauchen. Interessantes wurde gesagt, und zwar, wir bemerken das ja auch bei den Ermittlungen, oftmals Betrügerinnen und Betrüger lügen ja auch bei Sachen, die nicht unbedingt notwendig wären, die nicht unbedingt zu einem Geld führen oder zu einem Vorteil führen. Es wäre aber ein Mythos, wenn man sagt, Betrüger glauben das, was sie erzählen. Das stimmt doch auch nicht. Ich denke vielmehr, die Betrüger selbst erhöhen sich mit der Lüge, dass sie doch dominieren und jemand anderen dominieren können damit. Und alleine, wenn man gefallen möchte und man kann das mit einer Lüge machen oder eben vielleicht sogar eine andere Emotion erzeugen kann, wie eben dieses Mitleid vielleicht, wenn man davon erzählt, dass jemand verstorben ist oder krank ist oder sonstiges, dann erhöht das auch den Betrüger. Und da drin sehe ich eigentlich die Situation. Es ist aber sehr schwierig natürlich mit notorischen Lügen zu arbeiten, zu ermitteln. Das ist denkbar schwierig. Und da erzähle ich jetzt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Der erfahrene Ermittler wird alles, was ihm erzählt bekommt, als Hypothese annehmen. Nicht wahr und nicht falsch, nämlich wirklich wertfrei. Aber genau in der Erfahrung liegt auch die Gefahr, ich kann doch nicht so hinters Licht geführt werden. Man ist ja schon länger vielleicht im Job, hat schon Erfahrung und so weiter. Und genau da drin ist aber dann auch die Gefahr, dass man wirklich es immer wieder zurücknimmt und sagt, okay, wenn ich jetzt was höre, dann nehme ich das mal wertfrei. Und dann checke ich bei der Recherche, so wie bei den Ermittlungen, ganz gleich.
Das heißt, es kann jedem passieren. Das ist ein bisschen tröstend, weil man kommt sich ja wahrscheinlich schon auch vor wie der größte Depp, wenn man auf sowas reinfällt.
Also das definitiv nicht. Es ist hängt niemals mit Intelligenz zusammen oder dass man leichtgläubig ist. Es kommt immer auf die Situation drauf an. In der Situation mit der richtigen Masche bin ich überzeugt, dass jeder darin Opfer von einem Betrug werden kann. Es muss die Situation zusammenpassen. In der Situation bin ich selbst vielleicht, wenn ich in einer Phase nicht so stabil bin im Leben, wenn gerade das vielleicht zusammentrifft, dass ich die Nachricht bekomme, dass mein Sohn das Handy verloren hat, dann sagt man im Normalfall, Blödsinn kann nicht passieren. Wenn es aber vielleicht gerade dieser Umstand es ergibt, dass der Sohn auf Reisen ist und dann vielleicht in dem Moment ich ein Angstgefühl bekomme, sobald Emotionen dabei sind, bin ich sehr anfällig. Und deswegen kommt es immer auf die Situation drauf an und nie darauf an, ob jemand gescheiter ist, weniger gescheit, mehr Erfahrung, weniger Erfahrung hat, ganz oder älter oder jünger ist, ganz egal, es kommt immer auf die Situation drauf an.
Diese Recherchen haben dann auch die Polizei dazu bewogen, sich mehr mit Sanela G. zu beschäftigen. Die war dann auch vor Gericht im Juni, also gerade top aktuell.
Tatsächlich, genau.
Ja. Was treibt sie jetzt? Was macht die?
Ich war jetzt eben beim Prozess und sie ist eben verurteilt worden wegen schweren Betrugs und zu, muss ich kurz nachschauen, 21 Monaten Haft, davon eben 6 unbedingt, wobei ja das angerechnet wurde, weil sie 6 Monate in Untersuchungshaft war, sprich sie hat jetzt 2 Jahre auf Bewährung knapp. Und ich kann mich noch erinnern an den Satz der Richterin, die dann gesagt hat, aber jetzt tun sie eh nichts mehr mit Geld, oder? Und sie war dann so ganz zögerlich, nein, tut sie nicht, sie arbeitet jetzt in einem steirischen Taxiunternehmen.
Ja, und das Taxi kommt gleich.
Genau. Aber zu dem, was Sie auch gesagt haben, mit den notorischen Lügen, um das auch aufzulösen, nein, sie war nie schwanger. Also wir konnten das dann auch anhand der Recherche beweisen. Sie hat immer vorgegeben, Schwangerschaften, aber nicht nur normale Schwangerschaften, sondern Schwangerschaften mit Zwillingen zu haben, und die dann eben zu Fehlgeburten geführt haben. Aber das ist nie passiert. Also das ist einfach nie vorgefallen. Und auch die Geschichte mit der Mutter, der Alleinerzieherin, mit dem Kind, das beeinträchtigt ist, im Rollstuhl, ist halt auch von vorn bis hinten erfunden gewesen. Also ist nie passiert. Ja,
spektakulärer Fall. Josef, wenn du an was richtig Gutem dran bist, dann gibt es dafür meistens recht eindeutige akustische Signale. Du kommentierst das nämlich lautstark von hinterm Bildschirm mit sowas wie Geleck, Org, oder das kannst nicht erfinden. Das war gerade erst vor kurzem so, als du zur spanischen Hofreitschule recherchiert hast. Das habe ich dann mitgekriegt, weil plötzlich ein großes Gekicher, Gelächter und sonst was in der Redaktion war und alle hinter deinem Bildschirm gestanden sind. Da hat es ja einen ziemlich erstaunlichen Plot-Twist gegeben. Erzähl einmal, was war da los?
Genau, da ist voriges Jahr sind Vorwürfe medial kolportiert worden, auch von einem Whistleblower lanciert, dass der damalige Geschäftsführer der spanischen Hofreitschule, dass der so auf Firmenkosten Privaturlaube macht und Spesengelder abzweigt. Und es ist dieser Vorwurf nicht wirklich geprüft worden. Und das Ministerium, die Hofreitschule gehört quasi zum Landwirtschaftsministerium, die haben auf eine Entlassung gedrängt sofort, weil die dem Whistleblower vertraut haben. Und höchstwahrscheinlich ist es so, dass der Whistleblower der ehemalige Leiter der Finanzabteilung war, der gerade gekündigt hatte. Und dann wurde also der Geschäftsführer Alfred Hudler entlassen und dann ist aber relativ schnell klar geworden, dass der mit seinen Spesenabrechnungen alles in Ordnung war. Und dann sind Monate und Monate ins Land gezogen und dann hat man gesehen, okay, in der Finanzabteilung, da ist ein bisschen ein Kuddelmuddel, da sind Rechnungen vielleicht nicht ordentlich abgelegt. Und jetzt vor wenigen Wochen hat sich herausgestellt, dass die wahrscheinlichste Erklärung für all dieses Kuddelmuddel war, dass der Leiter der Finanzabteilung während seiner Kündigung also auf seinen Chef gezeigt hat und gerufen hat, haltet den Dieb. Und rausgegangen ist und davor 1 Million Euro selbst veruntreut hat.
Guter Typ.
Er ist vor wenigen Wochen verstorben. Das heißt, das ist irgendwie, diese Geschichte ist noch nicht aufgelöst. Ja.
Und, man kann ihn nicht mehr befragen.
Ihn kann man nicht mehr befragen. Und es ist ja, wenn wir in der Redaktion oft lachen oder etwas besonders irritierend finden, dann sind das ja eigentlich meistens die Geschichten, über die wir dann gar nicht schreiben können, weil sie so viele, manchmal auch so private Ebenen haben.
Ganz besonders viel Recherchegeräusche hast du von dir gegeben, als du für Profil einen großen Kryptobetrug recherchiert hast. Erzähl einmal davon bitte, das ist auch ziemlich lustig.
Ja, das ist eine einfach sehr große Causa, also von den Dimensionen, da haben Betrüger aus Deutschland und Österreich, die haben so einen Anlegerbetrug aufgezogen ab 2019 und es ist nicht ganz einfach, alle Fakten als mehr als Hypothese zu betrachten, weil in vielen Einvernahmen sind dann auch Menschen, die halt eben auch nicht die Wahrheit erzählen, aber so wie sich es jetzt den Ermittlern darstellt, sind durch dieses System insgesamt 400 Millionen Euro gelaufen, also richtig groß. Ja, und allein in Österreich gibt es mal 900 namentlich bekannte Opfer. Also das ist eine echte irgendwie Organisation gewesen. Und was da ganz interessant ist, ist diese handelnden Personen, da ist keiner, wo man sagen würde, das ist so ein kriminelles Mastermind, ja, oder, also das sind so irgendwie so durchschnittliche Typen, wo man irgendwie nicht das Gefühl hat, dass die so einen Plot aushacken können. Aber die haben da ein echt großes Ding auf die Beine gestellt.
Kannst du ein bisschen erklären, wie das funktioniert hat? Weil diesen Kryptogramm versteht eigentlich ein normaler Mensch nicht.
Also, was sie als erstes gemacht haben, ist, sie haben nicht eine Firma gegründet, sie haben behauptet, dass sie eine Firma gegründet haben, das haben sie genannt Paraiba und haben also irgendwie gesagt, mit diesem Anlagesystem, da wird in Kryptowährungen investiert und das ist natürlich total super, weil man muss sich da nichts überlegen, weil kein Mensch versteht Krypto, aber jeder weiß Bitcoin, das hat sich so vertausendfacht, ohne dass die irgendwie Gewinne machen und also irgendwie funktioniert es als Märchen. Ja. Und die haben dann einfach so eine Website aufgestellt und dann haben sie dort geschrieben, wir verfügen über 7 erfahrene Kryptowährungshändler. Und es waren nicht 6 oder 8, es waren 7 und man hat aber auch nicht gewusst, wer die sind und was die genau machen. Und dann haben sie auf diese Website, ich hab so ein paar Sachen aus diesem Ermittlungsakt, der ist riesig ausufernd, wo hunderte Opfer so erzählen, wie sie da reingeraten sind. Und da kann man vielleicht zeigen, die haben dann auf dieser Homepage auch eine Banklizenz hergezeigt. Hier.
Und schaut eh total seriös aus.
Ja, jetzt fragt man sich, also das ist von der Insel Moali auf den Komoren. Das ist eine Inselgruppe zwischen Madagaskar und Ostafrika. Jetzt hätte ich jetzt geglaubt, wenn ich so der raffinierte Betrüger bin, dann erfinde ich eine Bank in der Schweiz, aber nicht auf den Komoren. Und es ist ist natürlich so einfach, wenn man so den Krimi von hinten zu lesen beginnt. Aber wenn man sich sowas anschaut, denkt man sich, okay, ja, ist jetzt nicht ein Verkaufsargument. Und wenn man nämlich diese Adresse auch von dieser angeblichen Bank sucht, also es gibt diese Adresse nicht so wirklich, aber auf Google Maps kommt man auf dieses irgendwie desolate Gebäude. Sein Bastler-Hit. Ja, und das zum Beispiel, und also ich will mich nicht lustig machen über die Opfer, ja, aber damit möchte ich nur zeigen, da hätte man von Anfang an, wenn man 2-3 Google-Recherchen macht, hätte man schon ahnen können, dass das nicht das ist, was die behaupten, dass es ist. Ja. Und auch da muss man sagen, die Finanzmarktaufsicht, die solche beworbenen Investmentmodelle überprüft, die hat auch vor diesem Ding gewarnt. Ja. Und das hat aber nichts daran geändert, dass die da so ein riesiges Pyramidenspiel aufgezogen haben.
Und wie haben die das Geld von den Anlegern eingesammelt? Wie hat das funktioniert?
Also Pyramidenspiel, wenn man so will, da gibt es ja sozusagen die legale Vertriebsform. Das ist das Multilevel-Marketing. Das kennt man von Tupperware zum Beispiel. Ja. Also da sind die Verkäufer oder Verkäuferinnen, die verkaufen nicht nur das Produkt, sondern die werben weitere Verkäufer an. Und an deren Umsätzen verdienen die mit. Und das war auch das Vertriebssystem, das die da genutzt haben. Und das waren auch irgendwo diese gleichen Typen, die sonst oft so nebenberuflich Lebensversicherungen verkaufen oder Nahrungsergänzungsmittel oder so. Und denen ist es an sich wurscht, was sie verkaufen. Und die können auch relativ, glaube ich, einfach vor sich selbst darstellen, dass sie möglicherweise gar nicht wissen, ob das ein Betrug ist, aber wenn sie möglichst weit oben in dieser Pyramide landen, ja, und Umsätze von all denen, die nach ihnen kommen, kassieren können, ist es ihnen recht. Und genau so haben die das da auch gemacht. Und
es ist quasi einfach nur die Gier.
Ja, aber es ist war ein richtig groß aufgezogenes Vertriebssystem. Und was glaube ich, das stärkste Mittel, was die hatten, war, die haben eine App programmiert. Und da konnte jeder, der dort eingezahlt hat, sehen, also da ist mein Geld und da bin ich in einem Bonuspool, der bringt mir 3%. Und wenn ich noch wen werbe, bekomme ich in einem anderen Bonuspool 2%. Und am Anfang konnten sich die Leute diese 3% und diese 2% auszahlen lassen. Also die hatten das Gefühl, mein Geld ist da und das erwirtschaftet Renditen. Und natürlich haben sie nur 3% von ihrem eigenen Geld ausgezahlt bekommen. Da hat es nie Gewinne gegeben, weil auch nie was veranlagt worden ist. Aber solange immer neue in der Pyramide unten reingekommen sind, damit man den Alten vorgaukeln kann, dass sie Gewinne schreiben und die sehen das auf dieser App. Ja? Und irgendwann, wenn sie 5-6 Mal sich so Kleingewinne auszahlen haben lassen, haben sie immer nur auf den Button gedrückt, Reinvest. Und dann waren die quasi eingesperrt in dieses System und haben aber weiter dran geglaubt und haben dann auch angefangen, weiter Leute zu werben. Ja. Und dadurch ist das eben so ein Schneeballeffekt geworden.
Sehr spannend. Wie oft sehen Sie denn solche Strukturen? Warum sind die Menschen so anfällig drauf? Ich habe jetzt gesagt, okay, die Gier, aber gibt es auch bessere Motive?
Beim Pyramidenspiel ist es ja so, dass da natürlich dann die Provision im Vordergrund steht und es eigentlich gar kein Produkt gibt. Anfällig ist man deswegen, weil schon andere da mitmachen. Und da sind wir wieder bei Vertrauen und man vertraut dann dem Umfeld. Oder gerade Bariba ist ganz stark in der Öffentlichkeit auch gestanden, einem vielleicht Verein oder sonstigen, was ihm präsent wird, nach außen dringt. Das muss ja stimmen, das muss ja echt sein. Das ist der größte Trigger, damit man überhaupt da mitmacht. Also da ist der Einstieg einmal erleichtert. Und dann natürlich, wem gefällt es nicht, wenn er aufsteigt, Erfolg hat, Prozente da schon sieht, das gefällt auch jedem. Aber irgendwann tritt dann auch eine Verlustangst ein, natürlich von dem eigenen Geld, das man schon investiert hat und reinvestiert hat. Und dann wird einem ja auch vorgegaukelt, dass man ja dann dabei bleiben muss, sonst wäre das Geld weg. Also diese Phasen durchläuft dann da ein Opfer. Aber der Einstieg im Wesentlichen beim Pyramidenspiel gelingt da besser, weil eben andere schon dabei sind. Vielleicht kann man auch sagen, Herdentrieb dazu, Herdentrieb, dass man leichter da einsteckt.
Das ist, weil Sie sagen, in der Öffentlichkeit gestanden, dieses Ding hat solche Ausmaße angenommen, dass die Hauptsponsor waren von dem Fußballtraditionsverein DSV Leoben. Und die haben an dem Stadion dran ein eigenes Business Center gebaut oder unterhalten, wo dann wiederum ganz viele Leute angeworben wurden. Ja, also und das Ganze, auch das ist, glaube ich, total interessant. Das ist halt die heutige Zeit. Es gibt, wenn man auf YouTube schaut, Dutzende, Hunderte, Millionen YouTuber, Finfluencer, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als über solche vermeintlichen Anlageformen. Ja, oder es kann ja jeder so einen Coin herstellen. Ja, also es gibt ja Hunderte, Tausende solche Coins, nur sind halt nur 5 was wert und alle anderen nichts. Ja, und dann gibt's diese ganze Medienindustrie, diese Schattenmedienindustrie, die dauernd den Eindruck erweckt, als wären das Produkte, die ganz normal der Veranlagung dienen.
Ne? Also doch wieder der Bausparer, einfach am besten.
Ja, weiß auch nicht.
Du hast uns ein paar Aussagen aus dem Ermittlungsakt mitgebracht.
Ja, ich wollte es ein bisschen zeigen, weil auch diese Geschädigten, da gibt es so eine Ambivalenz. Also die wissen einerseits nicht wirklich, was das ist, andererseits glauben sie dran, aber auch nicht wirklich. Und also
wie bei der katholischen Kirche.
Da ist das Heilsversprechen aber natürlich auch eher so endfällig. Vielleicht, wenn man das mal zeigt, das ist eine aus einer Einvernahme, also als es noch Paraíba war, das sagt die deswegen, weil Paraíba wurde dann durch ein zweites Betrugssystem abgelöst, dann durch ein drittes und dann durch ein Energy-Drink-Konzept. Also die sagt, als es also noch Paraíba war, wurde uns vorgelogen, dass da mit den Einlagen täglich getradet wird und Gewinne erwirtschaftet werden. Und bis zuletzt waren alle überzeugt, dass das zwar leicht dubios, aber eine sichere Investition ist. Und das ist schon bemerkenswert, oder auch wie das entstanden ist. Also wenn die Menschen dort erzählen, wie bin ich zu dem System gekommen, ja, da erzählt eine Frau, da hat sie jemanden im Strandbad getroffen und der hat irgendwie erzählt, das funktioniert bei ihm gut und die hat diesem eigentlich Fremden 2 Tage später 20.000 Euro im Kaffeehaus in Cash übergeben, damit der das in Bitcoin wandelt und auf ihr Konto auf dieser App lädt. Und diese Frau ist nicht der Einzelfall, die ist die Regel. Ja? Also das waren Menschen, die immer solche großen Beträge, ja, ich habe so viel Geld nicht zu Hause rumliegen und ich will es einem Fremden nicht anvertrauen. Und die sagt dann, das kann man auch zeigen, also irgendwann später, wir kannten uns schon besser, diese flüchtige Bekanntschaft, erzählte er mir von Paraíba. Und er erzählte mir, dass Paraíba ein Bot sei und er verlässlich gute Auszahlungen bekommen würde. Was ein Bot ist, weiß ich. Und dann fragen die Ermittler, was stellen Sie sich unter einem Bot vor? Und dann sagt die Frau, man zahlt eine gewisse Summe ein und ein Algorithmus, also der Bot, verwaltet das Geld dann. Es werden Gewinne erzielt und jeder bekommt anteilsmäßig etwas ausgezahlt. Man muss einfach nur einzahlen und der Rest funktioniert ganz alleine. Und so hat sich das denen aber dargestellt, weil die haben das ja gesehen auf der App.
Die haben es wirklich geglaubt.
Ja, und da war auch so ein Dauerfeuer. Ja. Das sind ganz viele Menschen, die in der Pyramide weiter oben sind und die dann permanent in Telegram-Kanälen posten und du bekommst auch dauernd Nachrichten. Du hast wieder eine neue Möglichkeit, ein paar Prozent dazu zu generieren und dadurch, dass du immer in diesem Loop bist, schaust du dann auch nicht mehr links und rechts und stellst nichts mehr in Frage.
Ich glaube, ein paar Screenshots hast du noch.
Ja, das habe ich auch so irgendwie traurig gefunden, weil diese Menschen, die dann andere werben, einerseits aus Gier, damit sie aufsteigen, aber manche haben sich auch einfach gedacht, wow, ich habe da jetzt echt eine Lücke im System gefunden. Ja? Ich verdiene da Geld, ohne dass ich was tue. Das muss ich meiner Freundin Anna erzählen und der Daniela am besten auch noch. Ihm nicht, er ist Polizist. Weil es ist zwar eine sichere Sache, aber leicht dubios. Ja? Und die Leute, die dann andere angeworben haben und denen dann das Bargeld in Kryptogeld umgetauscht haben, die sind dann halt auch als Beschuldigte geführt in diesem Verfahren, weil irgendjemand sagt, im Moment, das hat mir der Redl gesagt, dass ich da investieren soll. Und das, da können wir jetzt einen älteren Herrn, dem das fürchterlich peinlich war, der sagt dann, wir haben ja selbst investiert und haben geglaubt, dass das dass es sich um ein legitimes System handelt. Und bei den Opfern handelt es sich bei allen um Bekannte, welche wir auf keinen Fall schädigen wollten. Und mein Sohn hat denen also bei all dem geholfen, weil das waren alles ältere Leute und die haben sich mit der Technik nicht so ausgekannt. Und die haben dann investiert und immer weiter reinvestiert. Und dann Anfang 2023 konnte man dann auf einmal keine Auszahlungen mehr von der Website vornehmen, obwohl sich auf meinem Account noch circa 67.000 Euro befunden haben. Und auch da wissen wir ja nicht, ob sich dieses Geld jemals wirklich dort befunden hat oder ob von den 67.000 80% so virtuelles Konfetti waren. Ja? Mhm. Und schauen wir mal, ja, also ich glaube, das waren von diesen Aussagen, das schildert ganz gut, wie sich das auch zwischen Täter und Opfer vermischt, weil viele waren beides. Ja? Und ja.
Ich höre, red fertig.
Naja, was dann passiert ist, ist, das System Paraiba hat unten kein Nachschubgeld bekommen. Und dann passiert etwas, das nennt man dann den Exit-Scam. Also dann kommen auf der Plattform irgendwelche Nachrichten, wo die offizielle Seite sagt, okay Leute, ihr müsst jetzt Geduld haben. Wir haben leider so eine lästige Compliance-Prüfung am Hals. Es hat auch gar nichts mit hier zu tun. Es hat mit der Dollar-Konvertierung in Erdöl-Spot-Märkte zu tun oder whatever. Also irgend so etwas. Und da habe ich auch, nur dass man das mal sehen kann, da kommt dann einfach so eine lapidare Nachricht. Aktuelle rechtliche Prüfung und Maßnahmen. Da sind sie trillant. Das ist das Nachfolgekonzept, ja. Und was dann passiert ist, die Leute warten auf ihre Auszahlungen. Und sie warten und warten und warten und irgendwann realisieren sie, möglicherweise ist das alles verloren. Und dann sagt also der ehemalige Paraiba-Händler, okay, es ist echt nicht cool, aber ich kann euch mit euren Rängen in dieser Pyramide, wo ihr schon ganz weit oben seid, wo ihr so viel dafür gearbeitet habt, zu Trillant mitnehmen. Es kostet eine kleine Gebühr. Und die Leute, die sehen, oh, ich habe 67.000 in meinem Account, zahlen diese Gebühr. Und dann kommen sie zu Trillant und nach ein paar Monaten stockt auch da der Nachschub und wieder Compliance-Prüfung. Und das ganze System ist also 5 Jahre lang gegangen, von einem Ding ins nächste. Und jetzt gibt es da einen Mitschnitt auch, das wollte ich deswegen zeigen, auch damit man sich vorstellt oder sich ein Bild machen kann, was das für Menschen sind. Also die sind nicht überzeugend. Ja? Das sind so mittelmäßige Gestalten, denen man ein Handy in die Hand gegeben hat, mit denen man was tun kann. Und als also Trillant auch abgeblasen wird, ist der CEO dieser ganzen Veranstaltungen, der gibt dann also Folgendes in einem Zoom-Call von sich.
Wir haben sehr oft überlegt, okay, was machen wir? Das System, wie es aktuell ist, ist es im Endeffekt sehr, sehr gut, aber wir können nicht weitermachen, weil wir von außen her immer mehr Probleme bekommen und so weiter und so fort. Dadurch habe ich mit sehr vielen Leuten gesprochen und wir sind zum Zusammenschluss gekommen, dass wir im Endeffekt ganz einfach eine dezentrale Plattform aufbauen und deswegen auch hier brillant in Zukunft nichts mehr geben wird. Das schockt vielleicht jetzt jemanden oder auch nicht, aber wir müssen neue Wege gehen. Wir müssen einfach offen sein für neue Technologien, für neue Sachen.
Und das ist so, man nennt das, glaube ich, Bullshit-Bingo. Ja? Also er sagt, wir müssen auf eine dezentrale Plattform und neue Technologien und offen sein und ist durch die Hintertür raus. Ja? Und so enden diese Dinge, außer irgendjemand, das passiert auch oft, fragt den dann, hey, kannst du mir deinen Datensatz verkaufen? Da wird diese App weitergereicht und der Nächste bietet was an. Und das war nämlich auch der Beginn von Paraíba. Die 40.000 oder damals waren es 35.000 Erstkunden waren der Datensatz von einem Kryptobetrug, der davor stattgefunden hat. Und so werden diese Opfer quasi bis in alle Ewigkeit weitergereicht.
Josef, der nette Herr, den wir da gerade gesehen haben, was ist mit dem? Ist der im Gefängnis und ein paar andere auch? Oder hat das, welche Konsequenzen hat das jetzt?
Naja, was in dem Ermittlungsakt auch deutlich wird, ist diese obersten 10, 20 Leute, die haben dann auch angefangen, sich gegenseitig dauernd, oder zumindest behaupten sie das voneinander, dass jeder dem anderen in die Tasche gegriffen hat. Und jeder von denen, und das ist kann vielleicht der Experte was dazu sagen, beim Betrug, da ist es sozusagen juristisch wichtig, dass der Täter den Vorsatz hatte, also dass er das wollte, jemanden betrügen. Aber wenn du sagst, ich habe geglaubt an dieses System, ich habe geglaubt, dass dieser Token, dass das neue Bitcoin wird, ja, ich habe vielleicht selbst gar nicht viel daran verdient, ja, dann bist du eigentlich kein Täter mehr. Und das ist das, was die dort alle machen. Ich habe nur gesehen, der Herr Erich Ely, der versucht seit geraumer Zeit sein Anwesen in Florida zu verkaufen. Das ist gar nicht weit von Mar-a-Lago, von Donald Trump entfernt, so eine Gated Community. Und da hat auch ein zweiter von diesen Paraíba-Freunden ein Haus. Aber es ist nicht so, dass das nahe einer Anklage ist, geschweige denn einer Verurteilung. Aber da können Sie vielleicht mehr dazu sagen, wie leicht oder schwer es ist, den Betrug dem Täter nachzuweisen.
Das ist eben insofern schwierig, vor allem gerade bei diesen Fällen dann, wir reden von Krypto, Blockchains und so weiter, die haben ja auch tatsächlich selbst Kryptowährungen angekauft. Jetzt natürlich als Verteidiger, als Beschuldigter würde ich immer damit argumentieren, wir hätten ja was ausbezahlt. Nur hat es halt noch nicht so gut funktioniert. Oder wir waren erst am Beginn. Und letzten Endes, wie in den angesprochenen Szenarien dann, wo man dann einen Exit versucht in der Organisation, ist letzten Endes dann die Strafverfolgung sogar schuld, weil die traditionellen Systeme, sozusagen so neue Systeme, absolut erfolgreiche und gewinnversprechende Systeme bekämpfen. Weil ja Banken sind gegen diese neuen Systeme, weil wir würden keine Banken mehr brauchen. Und auch die Strafverfolgung selbst und der Staat will so etwas bekämpfen, weil es da keine Steuern gibt für den Staat. Das ist das Perfide daran. Und das zu beweisen ist eben schwierig, weil ja mitunter tatsächlich eben was, wo liegt, ja, oder liegen könnte und man den Weg gar nicht nachverfolgen kann. Aber tatsächlich kann man schon davon ausgehen, dass die große Summe oder die große investierte Summe niemals investiert worden ist und auch nie angedacht war, dass damit Gewinnen etwas zurückbezahlt wird.
Wollen Sie im Sinne der Prävention vielleicht noch was sagen? Weil auch diese Sachen, das hat ja viele kleine Leute getroffen, die es anscheinend wirklich nicht verstanden haben und daran geglaubt haben.
Ja, das Schwierige sind natürlich diese tollen Versprechungen. Man hat vielleicht selbst gerade ein Erlebnis, dass man Kapitalertragsteuer zahlen muss, weil man einen kleinen Sparbetrag rausbekommt und man ist sauer auf die Bank und dann ist das tolle Angebot im Internet und vielleicht sogar noch der nette Promi bewirbt das sogar oder vielleicht sogar unser Bundespräsident.
Warte mal, Moment, wo hat der Bundespräsident was beworben?
Ja, Fake News, Deepfake-Videos, so, wo dann natürlich beworben wird. Nur gefakte Videos natürlich, hat unser Bundespräsident hat nicht solche Anlageformen
beworben. Ich kann sagen, der spricht normalerweise sehr selten.
Ja. In diesem Fall Deepfake-Videos und man sieht das und denkt sich dann, jetzt habe ich wirklich etwas gefunden und ich will da etwas einzahlen. Und es ist immer so, dass beim Betrug generell, das kann man auf alles anwenden, was Betrugsformen betrifft, die Täter versuchen, Zeitdruck zu erzeugen, Emotionen zu erwecken. Und wenn man das spürt bei einem selbst, dass man sich unter Druck gesetzt fühlt, Zeitdruck, ich muss jetzt abschließen, jetzt gibt es diese Gewinnchance oder diese tollen Renditen, gerade dann die Stopptaste drücken. Innehalten kann vor großen Schaden bewahren. Mit jemandem Außenstehenden sprechen. Der Blick von außen drauf auf dieses tolle Angebot kann schon helfen, wenn wer sagt, hey, das gibt's doch gar nicht. Schau dir das nur mein zweites Mal an, das kann doch nicht sein. Das kann die Freundin der Freund sein, aber es können vor allem auch die jüngeren Familienangehörige sein, weil die mitunter heute schon eine andere Kompetenz haben, solches schneller zu erkennen. Interessant, das beobachten wir, also gerade junge Leute, die fallen dann auf andere Betrugsmaschen rein, aber gerade bei so etwas sind sie doch sehr aufmerksam und erkennen das.
Ja, ganz übel.
Ganz genau. Und deswegen also für mich ganz klar, sobald man selbst Emotionen spürt, ich sollte da, müsste da handeln, da ganz bewusst auf die Stopptaste drücken. Vier-Augen-Prinzip, warum wird in einem Unternehmen auf Vier-Augen-Prinzip gesetzt, weil man doch einander drauf schaut, das wären so die wesentlichen Merkmale. Und auch natürlich, wenn etwas zu schön klingt, um wahr zu sein, wie auch eingangs schon erwähnt.
Wie unser Profil-Abo um 12,90 Euro, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um es anzubringen.
Da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen, weil das kann vielleicht gar nicht stimmen. Vielleicht. Außer natürlich das Abo-Angebot.
Gibt es Statistiken darüber, weil Sie das sagen, dass es für die ältere Generation oft schwieriger ist zu unterscheiden wie für die jüngeren? Weil ich habe schon das Gefühl, diese Finfluencer, die sind ja alles relativ junge Leute und Finanzbildung bei jungen Menschen ist ja, behauptet die Regierung, ein Riesenthema.
Also Betrug macht vor Alter nicht Halt, egal. Es kommt nur auf die Form drauf an, auf die Situation drauf an. Natürlich wird ein Enkeltrick bei einem 17-Jährigen nicht funktionieren. Dafür klickt natürlich der 17-Jährige schneller auf ein tolles Wohnungsangebot drauf, wo er vielleicht eine Kaution und schon 3 Monatsmieten im Voraus bezahlen muss, dass er sich die Wohnung sichert. Oder eben an Fallzahlen überhaupt die größte Betrugsform ist der Bestellbetrug in allen Variationen. Ware nicht geliefert, überhaupt Fake-Shops. Unbedingt, bevor man so etwas auch macht, diese schnellen, unbedachten Klicks vielleicht, oder wenn man schon einen Stress hat, weil die Liebe oder der Liebe Geburtstag hat und man hat noch nichts besorgt, dann auch da nachschauen nochmal. Es gibt Watchlist Internet zum Beispiel als hilfreiche Webseite, wo man nachschauen kann, wo ein Fake-Shop-Detektor drauf ist und man sieht oder wird schon gewarnt vielleicht davor. Aber auch gerade, wenn es um Werbungen geht, Fake News, Werbungen zu Investments, wirklich vielleicht auf die Webseite von diesem Promi draufschauen, vielleicht warnt der oder die schon davor, dass mit seinem Bild und Ton schon Betrugshandlungen gemacht werden. Also es kommt immer auf die Form drauf an, nicht Ältere sind mehr gefährdet oder Jüngere, sondern es kommt wirklich auf die Form drauf an, wo etwas gerade aufschlägt, und Betrügern, denen ist es auch egal, die legen die Netze aus und wer sich fängt, der wird Opfer.
Kommen wir zu meiner Lieblingsbetrügerin, die Schamanin, die Amoralische. Ihre Masche ist recht simpel, sie ist eine Hoffnungsausbeuterin und das ist ja vielleicht die ekelhafteste und skrupelloseste Form des Betrugs. Da haben wir ein Foto, vielleicht sieht man jetzt was. Ah ja, Mariana M. Bei diesem Fall geht es nicht um falsche Investitionen oder dubiose Geschäfte, es geht auch jetzt nicht um Menschen, die reich werden wollen. Die Menschen, die zu Mariana M. kommen, die wollen nämlich eigentlich nur eines, gesund werden, oder das wollen, dass Menschen, die sie lieben, gesund werden. Dieser Fall ist der größte Fall von Okkultbetrug, den es jemals in Österreich gegeben hat. Und Daniela, du hast dir die Frau näher angeschaut. Um was geht's denn da?
Genau, also hört man mich? Ja. Es geht um eine Frau, eben Mariana M., die sich als Schamanin ausgegeben haben soll. Was bedeutet das? Sie hat Leuten eben Heilung gesprochen oder eben, dass sie von irgendwelchen bösen Flüchen befreit, aber eben nur gegen Bezahlung. Wie sie das gemacht hat, sehr geschickt tatsächlich, und zwar, wie wir dann eben im Zuge der Recherche auch erfahren haben oder herausgefunden haben, sie hat sich immer ganz gezielt Orte gesucht, wo ganz viele Leute hingehen, denen es schlecht geht, die gesundheitliche Probleme haben, aber gleichzeitig auch sehr viel Geld.
Und eine Nobel-Privatarztpraxis in Döbling.
Ja, aber noch viel besser, nämlich eine ganze Straße, wo nacheinander solche Praxen sich befinden. Und da ist sie eben in der Döblinger Hauptstraße gelandet. Das ist die Wiener Ärztemeile.
Ich habe das als Scherz gemeint. Ich wollte nicht schon wieder spoilern.
genau. Und sie hat dort wirklich praktisch eben auf besonders verzweifelte Menschen gelauert und hat auch schon nach denen gehalten. Und wenn jetzt jemand aus einer dieser Praxen herausgekommen ist, hat sie sich auf ihn gestürzt oder auf sie, aber schon eben auf eine sehr vertrauensvolle, zurückhaltende oder vertrauensgewinnende Art auch. Und diese Straße ist ja eben voller Praxen. Also wir waren da, meine Kollegin Nina Brunner da und ich haben einen Tag, die sind die ganze Straße abgegangen, von oben bis unten, und auf jedem zweiten Hauseingang hängt ein Ordinationsschild, Praxis, sei das jetzt Kardiologie, Osteopathie, Orthopädie, Naturheilkunde. Also dort gibt's wirklich alles. Und Mariana M. war dort und wollte eben sich quasi das Vertrauen dieser Leute gewinnen, indem sie ihnen ihnen falsche Versprechen gemacht hat, und zwar eben, dass sie gesund werden. Also das ist eigentlich, wie du gesagt hast, eigentlich die skrupelloseste Art zu betrügen. Und wir haben mit einer Betroffenen auch gesprochen, das ist eine Wiener Lehrerin, die uns erzählt hat, sie wurde von Mariana M. angesprochen, und das ging auch in ganz, ganz kurzer Zeit, hat sie ihr Vertrauen gewonnen, und innerhalb dieses ersten Gesprächs, also wenige Minuten danach, sie haben sich irgendwie zurückgezogen und die Seite hat sie genommen, hat sie ihr schon ihre ganze Lebensgeschichte erzählt. Also sie wusste alles über ihre Familie, über ihren kranken Bruder auch. Und das ist dann eben dieser wunde Punkt, den sie durch dieses ganz aktive und bewusste Zuhören ausnutzt und eben ganz bewusst quasi da reinschießt, sozusagen. Und sie hat sich dann an diese Lehrerin gewandt und hat ihr gesagt, okay, schau, ich kann dir helfen, ich bin da für dich, ich kann deinem Bruder helfen, ihm wird es besser gehen, aber dafür musst du mir zufälligerweise den Maximalbetrag, den du heute am Bankomaten abheben kannst, gerade mir jetzt sofort auf der Stelle bar in die Hand drücken. Dann gebe ich dir im Gegenzug dazu einen Sack voller verzauberter Knollen und Wurzeln. Die musst du dir wiederum unter das Kopfkissen legen und eine Nacht drauf schlafen. Und ich werde auch zusätzlich noch ein Gebet sprechen für deinen Bruder. Und dann wird es ihm schon viel besser gehen. Und das hat sie dann gemacht. Sie ist dann auch ganz dicht neben ihrem Bankomaten gestanden und die hat uns dann das auch so erzählt. Sie war dann ganz theatralisch, hat sich dieses Geld an die Brust gehalten mit ganz aufgerissenen Augen und war ganz dankbar. Und ja, jetzt wird es dem Bruder auch besser gehen. Hat sich dann natürlich auch noch die Telefonnummer von der Lehrerin geholt, weil es darf ja nicht nur bei einem Kontakt bleiben. Also es muss ja quasi mehrere Male müssen sie sich treffen, weil sonst fließt das Geld ja auch nicht. Denn das hat es nämlich, wie sich dann im Zuge der Ermittlungen auch herausgestellt hat, nämlich, und zwar jetzt kommen wir zu einer Liste an Wertsachen, die sich die Schamanin dann eben von allen möglichen Personen geholt hat, nämlich, wir sehen es da eh schon, 25 Kilogramm Gold haben die Ermittler bei der Hausdurchsuchung wir waren auch vor Ort, in einer wirklich nicht unscheinbaren Luxusvilla in Maria Enzersdorf geholt. Das ist eine wunderschöne, moderne Luxusvilla am Berg mit Blick, ich glaube, man sieht sogar nach Wien rüber, wenn mich nichts täuscht. Also super, super Ausblick auf jeden Fall. Und in diesem Haus eben 25 Kilo Gold, noch einmal kiloweise Schmuck, Bargeld, darunter eben Schweizer Franken, US-Dollar, auch deutsche Mark waren noch dabei, Luxusuhren, Schlüssel zu irgendwelchen Wohnungen und Häusern, die die Personen dort gelassen haben. Und das alles eben abgepackt in Plastiksackerl, teilweise eben auch in Socken versteckt. Aber das meiste davon abgepackt in Plastiksackerl und zubetoniert im nicht befüllten Hallenbad in der Villa, das man dann eben gefunden hat nach der Hausdurchsuchung und eben ein noch dazu prall gefüllter Safe, dass all diese Leute eben in ihrer Verzweiflung, eben das ist die schäbigste Art eigentlich, jemanden hinters Licht zu führen, dass all diese Leute eben in der Verzweiflung dort gelassen haben, in der Hoffnung, sie könne einem helfen oder sie heilt mich, sie heilt mein krankes Familienmitglied.
Herr Nosowski, ich meine, ein bisschen klingt das schon nach Naivität. Ich gehe raus aus einer Praxis, dann steht da jemand und sagt, ich helfe dir. Ist es Naivität oder kann das auch jedem passieren?
Nicht jeder fällt auf jeden Betrug hinein, aber wie ich schon gesagt habe, ich bin überzeugt davon, dass jeder auf die richtige Masche im richtigen Moment auf einen Betrug reinfallen kann. Und das gehört natürlich da genauso dazu. Wir haben es mit solchen Fällen zu tun. Ich denke da an einen Wunderheiler auch, der versprochen hat, krebskranke Patienten ihr Leben zu verlängern. Es war dann sehr schwierig in der Beweisführung. Die Opfer, beziehungsweise es waren dann im Wesentlichen nur mehr die Angehörigen der Opfer, weil die Opfer allesamt verstorben sind selbst. Die Angehörigen haben gedacht, ja, vielleicht hat er das wirklich geholfen, vielleicht hat mein Vater deswegen noch 2 Monate länger gelebt. Das ist dann nicht beweisbar und das ist das Schwierige dabei. Aber natürlich ganz perfide, weil sich ja die Opfer ja an diese Heilmethoden dann halten wie an den letzten Strohhalm und dann auch bereit sind, natürlich alles dafür zu geben. Für sich selbst oder eben für einen Angehörigen. Und das ist natürlich dann schon auch sehr perfide. Und wenn da dann aber das Opfer dann draufkommt, dass es ein Betrug war, dann ist auch noch viel mehr weg natürlich als nur das Geld bei solchen Straftaten, denn dann ist jegliches Vertrauen weg in die Menschheit. Und das kann dann auch mitunter ganz drastisch enden. Und wir haben auch dafür Beispiele.
Hat diese Frau allein gehandelt oder hatte sie mit Täter?
Also auf der Straße war sie prinzipiell immer alleine, aber es gab noch eine zweite Frau, die auch so agiert hat wie sie, und zwar war das ihre Schwiegertochter Donna. Und Donna, ich erinnere mich an ein Treffen mit einem Informanten, das war auch sehr interessant, und zwar hat er uns ein Foto gezeigt, das quasi Donna in flagranti zeigt, sprich wo sie gerade dabei ist, den Betrug zu begehen. Und aufgenommen hat dieses Foto ein Neffe eines Opfers, der ein bisschen die Sorge hatte, dass seine Tante ihr ganzes Geld irgendwelchen Schamanen nachwirft und er so ein bisschen auch sein Erbe kommen könnte. Und der hat schon geahnt, okay, das geht nicht ganz mit rechten Dingen zu und hat eben auch dieses Foto aufgenommen. Und da sieht man Donna mit dieser betagten Dame. Und die Dame hat einen Bündel 100-Euro-Scheine und sie ist gerade dabei, diese Geldscheine auszuzahlen. Und Donna steht daneben mit geöffneten Händen und aufgerissenen Augen und einem schelmischen Grinsen von einem Ort zum anderen.
Also es klingt wie ein Comic.
Gerade dabei, wirklich dieses Geld irgendwie an sich zu reißen. Und eben diese beiden Frauen waren diejenigen, die auf der Straße unterwegs waren und die Leute auch angesprochen haben. Aber, und jetzt kommt das eigentlich Interessante auch daran, an dieser ganzen Struktur dahinter, nämlich im Hintergrund saßen die Männer, die eigentlich das Sagen gehabt haben. Also es war nämlich so, dass das ein Familienclan war, sprich im Hintergrund gab es dann eben noch den Ex-Ehemann von Mariana, Ex-Ehemann, weil sie noch irgendwie Sozialbetrug begangen haben, indem sie getrennt waren und dann sich noch irgendwie Geld zusätzlich geholt haben. Dann und eben noch einen Sohn von Mariana und 2 weitere, die aber nicht belangt wurden, die waren unschuldig, haben dann auch die Untersuchungen ergeben. Aber die saßen im Hintergrund, auf die ist eigentlich auch alles gelaufen. Die haben die Immobilien besessen, wir haben herausgefunden, dass sie im Besitz von Hotels waren, ganze Zinshäuser und dann, glaube ich, auch noch 14 Luxus- und Sportwagen. Und die Frauen sind aber nirgends aufgeschienen. Also die sind quasi auf die Straße geschickt worden, um das Geld einzutreiben, aber die Männer haben eigentlich über alles bestimmt. Und wir haben auch herausgefunden, wir waren auch beim Familiengrab dieses Clans, und bei der Stadt Wien ist es ja so, dass man auch abfragen kann, also das Sterbedatum abfragen kann und wann jemand begraben wurde. Und wir haben dann eben herausgefunden, dass das ehemalige Familienoberhaupt, sprich der Vater des Ex-Ehemanns, also der früher ihm das Sagen gehabt hat, dass man bei ihm bewusst verschwiegen hat, wann er begraben wurde, aus Angst, nämlich es könnte jemand das Grab aufbrechen, weil man eben Vermutung hatte, dass sich dort auch Unmengen an Gold befinden, dass er mit diesem Gold auch begraben wurde. Also da dürfte auch noch irgendwie einiges an Wertsachen drinnen liegen. Und
Das ist noch dort.
Das ist noch dort, ja. Also das die können jetzt mit dieser Information anfangen, was sie wollen. Aber genau, wir haben das tatsächlich eben herausgefunden und es ist sehr ungewöhnlich, weil alle Gräber dort herum haben, das Sterbedatum ist ersichtlich und man sieht auch alles eben online. Nur in dem Fall ist es, steht nichts drin an. Ja.
Da steht nur ein Betrag, ja. 2,4 Millionen.
Schwer. Herr Nosowski, so gaunerische Familienclans, sieht man das öfter in Österreich?
Wir wissen von ganz starken Familienbanden in Südosteuropa, die in Mitteleuropa dann unterwegs sind und bei uns Betrugshandlungen begehen. Also das wissen wir, das beobachten wir, Betrugshandlungen verschiedener Art, wie auch jetzt geschildert. Also da macht man nicht bei einem Modus Halt, sondern was funktioniert, wird gemacht. Das beobachten wir schon, ja.
Also meine Mutter war mal bei so einer Schamanin in der Hoffnung, dass ich nicht mehr so eine schreckliche Pubertierende bin und hat so komische Steine gekauft, die dann unter meinem Bett lagen. Und da frage ich mich schon, wo ist denn der Grat zwischen Okkultbetrug und jemanden, der einfach überzeugt ist, dass das jetzt was hilft und okay, vielleicht nicht besonders intelligent, aber halt sein Geld für etwas ausgibt. Und wie geht man auch strafrechtlich damit um? Also wo zieht man da die Grenze zwischen jemand schmeißt seine Kohle raus, weil ihm jemand ja eh irgendwas andrehen will und es ist wirklich strafrechtlich ein Problem?
Das Wesen des Betruges ist die Täuschung und das ist eben das Schwierige, das nachzuweisen. Leichter ist es, wenn es objektiv belegbar ist, das heißt, ich täusche vor, dass ich vielleicht ein Mediziner bin und bin es nicht. Das ist belegbar, dass ich kein Medizinstudium gemacht habe. Es ist auch das Produkt entscheidend. Gibt es ein Produkt, das ich anbiete, das ich weitergebe? Vielleicht das behandelte Heilwasser? Oder gibt es das gar nicht, das Produkt? Ist der Bereicherungsvorsatz, gehört zum Betrug dazu? Das heißt, muss es wichtig sein, dass ich Geld damit mache, nicht für ein Danke beispielsweise diese Dienste anbiete, sondern eben für Geld, für Gold. Das sind die Eckpunkte, dass man auch ein Betrugsverfahren führen kann. Und entscheidend ist es aber auch, dass, wie sich das Opfer fühlt. Was ich vorher auch gemeint habe, wenn das Opfer selbst meint, ja, mir hat es ja tatsächlich geholfen, dann ist es noch schwieriger. Es kommt auf der einen Seite darauf an, was wollte der Täter? Das wäre der Vorsatz. Ist es ihm darum gegangen, jemanden zu täuschen, um zu Geld zu kommen? Oder wollte er tatsächlich helfen und hat halt dafür Geld bekommen? Das ist aber doch auch immer wichtig und interessant, wie viele Fälle hat es gegeben? Mhm. Ist das eine Struktur? Dann kann man natürlich das schon auch leichter belegen. Aber natürlich gerade bei diesen Phänomenen ist es schon schwierig, die Beweisführung zu machen.
Wir haben auch gesehen, die Scham spielt eine unglaublich große Rolle. Also dass wirklich ganz, ganz viele Betroffene sich einfach nie an die Polizei gewandt haben, weil das eben so schambehaftet ist. Also es ging um so viel Geld und man steht dann am Ende mit nichts da und dann, dass dann eben ganz, ganz vieles auch unaufgeklärt bleibt eigentlich.
Emotionen, also wenn vor allem man sich selbst so öffnet, man erzählt die ganze Leidensgeschichte von einem selbst oder von den Angehörigen, dann hat man sehr viel preisgegeben, es ist sehr viel Emotion dabei. Genauso verhält es sich bei den Love- oder Romance-Scams, wo Liebe dann dabei ist, da ist die Dunkelziffer enorm hoch, das wissen wir.
Was ist mit Mariana M. passiert?
Mariana M. ist seit über einem Jahr auf der Flucht. Davor war sie eben in der Schweiz, in Deutschland. Sie kommt ursprünglich aus Serbien. Ob sie sich da abgesetzt hat, wissen wir nicht. Es gibt jetzt neue Informationen über ihren möglichen Aufenthalt. Also werden Sie vielleicht demnächst was lesen dazu. Das möchte ich jetzt nicht spoilern. Und sonst eben ihre Schwiegertochter Donna wurde tatsächlich eben verhaftet. Sie sitzt im Gefängnis. Der Ex-Ehemann und der Sohn, also ein Sohn, die wurden auch verurteilt. zu 3 Jahren unbedingter Haft. Und was eben auch das Skurrile an dem Ganzen ist, weil die Männer ja praktisch das Verbrechen nicht begangen haben. Es waren primär die Frauen, obwohl man bei der Hausdurchsuchung am Safe ausschließlich die Fingerabdrücke der Männer gefunden hat. Also die Frauen waren, ist irgendwie auch so ein bisschen, wurden ein bisschen ins Fegefeuer gestoßen, kann man in dem Fall sagen. Und was eben dann auch bei Gericht entschieden worden ist, und zwar, dass die, was die Wertsachen angeht, und zwar, dass 1,77 Millionen an die Opfer zurückgegeben wurden, nämlich eben an die, die sich halt gemeldet haben. Viele haben sich eben aus Scham und aus anderen Gründen nicht gemeldet. Weitere 4 Millionen wurden dann der Familie weggenommen, weil das Gericht eben davon ausgegangen ist, dass das Betrug war, dass sie es auf eine unrechtmäßige Art und Weise bekommen haben. Aber den ganzen Rest, sprich die Immobilien, die Luxusvilla, die 14 Oldtimer und Sportwagen, die durften sie behalten, weil man halt auch nicht nachweisen konnte, dass es Betrug war.
Und was noch im Grab liegt.
Und ja, was noch im Grab liegt.
Tatsächlich, ja.
Herr Nosowski, erstaunt Sie eigentlich noch irgendetwas nach all den Jahren? Haben Sie auch so Na-Alter-Momente wie wir?
Mich erstaunen immer die enormen Schadenssummen. Wir wissen ja, dass der Betrug am besten funktioniert, wenn etwas groß gemacht wird. Big. Mich erstaunt aber trotzdem, wie groß die Dinge tatsächlich aktuell stattfinden, wie groß die Betrugslandschaft ist. Mich erstaunt aber auf der anderen Seite auch, dass man heute, ist auch da erwähnt worden, als Betrüger keinesfalls mehr das Superhirn sein muss. Es wird kann vieles zugekauft werden. Ich bekomme die beste Website zur Verfügung gestellt. Ich muss mir nichts mehr selbst programmieren. KI hat Betrug generell auf ein neues Level gehoben. Was die Sprache, die Schrift betrifft, früher hat man nur gewarnt davor, vor schlecht geschriebenen Briefen und so weiter. Gibt es halt nicht mehr. Heute muss man fast davor warnen, je perfekter etwas ist, desto misstrauischer sollte man sein. Im Übrigen auch bei Fotos und Videos, was wir jetzt schon besprochen haben, das ist schon das, was mir sehr, sehr erstaunt. Und dann kommt natürlich eine Komponente dazu, da will ich da eingehen auf diese Wertsachen, die bei den Betrügern noch sind. Das Gericht erkennt auf Schuld oder Nichtschuld. Wir wollen die Straftat aufklären, aber gerade beim Betrug geht es natürlich um das Geld, das auch verloren wurde, das die Opfer natürlich zurückhaben möchten, und das ist oftmals deutlich schwieriger, das zurückzubekommen. Wir haben es mit großen Geldwäschenetzwerken zu tun, wo verschleiert wird, die Wege des Geldes verschleiert werden, in Kryptos oder sonstiges, viele Konten. Und dann aber auch dazu, dass das Geld, die Immobilien bei den Betrügern sind, die dann vielleicht mit Erbschaften oder sonstiges daherkommen im Verfahren. Und dann ist es schwierig nachzuweisen, dass das von der Straftat selbst kommt. Geld und auch Gold hat Kamaschal, wie man so sagt. Und da ist es eben schwierig, das wieder denen wegzunehmen und den Opfern zuzuführen, was aber ein wesentlicher Bestandteil wäre natürlich bei der Betrugsbekämpfung.
Muss man Ihrer Meinung nach gesetzlich wo nachschärfen?
Wir würden uns wünschen, dass Beweisumkehr stattfinden sollte. Das heißt, wenn jemand Geld und Vermögen im Eigentum hat, dass er beweisen muss, von wo das herstammt. Mhm. Nicht unbedingt, dass die Strafverfolgungsbehörden nachweisen müssen, dass es von einer Straftat herkommt. Das wäre, da wäre vielen geholfen. Mhm.
Gut, wir sind langsam am Ende unserer Veranstaltung angekommen. Das war nicht zu fassen. Hiermit ist der Podcast beendet. Wir waren heute das erste Mal im Orpheum zu Gast. Wir hoffen, dass wir wiederkommen dürfen und kein Hausverbot bekommen. Wir hoffen auch, dass Sie wiederkommen. Unser nächstes Event ist schon nächste Woche am 23. Juni im Theater Akzent. Das Thema ist, wer spioniert uns aus? Am Podium habe ich 2 Leute, wo ich mich irrsinnig freue, dass sie kommen, weil sie normalerweise wirklich nie in der Öffentlichkeit sprechen. Das ist einerseits Reinhard Ruckenstuhl, das ist der Chef des Abwehramts, also des militärischen Inlandsgeheimdienstes, und die frisch gebackene Chefin der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst Silvia Mayer. Und ich bin auch noch da. Spionage und Geheimdienste sind ja ein bisschen so mein Steckenpferd geworden, bis ich selbst zum Ziel wurde. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Veranstaltungen wie diese finanzieren unseren Journalismus. Ohne Menschen wie Sie könnten wir alle diese Geschichten nicht schreiben und würden Leute wie die da draußen vielleicht noch viel mehr und frei herumlaufen und Menschen wie Sie abzocken. Das wollen wir alle nicht. Also bitte lesen, hören, sehen Sie und abonnieren uns. Wer nachher noch plaudern will, wir werden noch ein bisschen an der Bar herumstehen, sind da auch noch ein paar Kollegen vom Profil, falls Sie uns kennenlernen wollen. Herzlichen Dank und jetzt hören wir noch einmal Clara Lucia. Danke. Okay.